to go. Tödliche Geschichten für unterwegs und zwischendurch. Von Olaf Fritsche. Der falsche Mord. Zweiter Teil.
Sein Name war Bill. Eigentlich hieß er Valentin Müller, aber wer wollte schon gern Valentin heißen? Also nannte er sich Bill und seine Freunde nannten ihn auch so. Bill war 22 Jahre alt. Das war okay, denn er fühlte sich noch wie 18 oder 19. Auf jeden Fall wie unter 20 und das war es doch, worauf es ankam, wie man sich fühlte. Deshalb war es okay. Auch wenn er gestern Geburtstag hatte. Eigentlich waren Geburtstage ja eher etwas für kleine Kinder und Bill war kein Kind mehr. Aber dieses Mal fühlte er sich beinahe wie eines, denn er hatte voll abgesahnt. Seine Mutter hat ihm endlich mal keinen Schrott geschenkt, wie letztes Jahr, als ihm das Topfset gekauft hatte, oder das Jahr davor mit dem Rasierer. Nein, dieses Jahr war sie vernünftig gewesen und hat ihm einfach Geld überwiesen, sodass er losziehen und sich etwas Sinnvolles kaufen konnte. Und natürlich hat er sich das neue Ultrafon geholt. Das beste Smartphone aller Zeiten. Hallo? Das beste aller Zeiten. Ja, so musste ein Geschenk aussehen. Auch das Geschenk seiner Kumpels war cool. Sie hatten ihn zum Kommissar befördert. Er sollte bei so einem Murder-Mystery-Game rausfinden, wer der Täter war. Völlig realistisch. Fast wie auf der Gamebox, aber eben in analog und echt. Wenn das nicht krass war. Darum war er gleich nach dem Handyladen, wo er sich das brandneue Ultrafon geholt hatte, zu der Location aufgebrochen, wo der Mord stattgefunden hatte. Vorher war er nur kurz bei einem Bäcker rein, um sich für den Weg ein Brötchen zu besorgen. Doch da ist er gleich wieder raus, weil so eine senile Mumie auf Urlaub ihn angerempelt hat, sodass ihm sein Ultrafon heruntergefallen ist. Mann! Das ganz neue Teil, ey, wenn das gleich kaputt gegangen wäre. Ist aber nichts passiert. Vorsichtshalber ist er gleich wieder raus aus dem Laden. Wer weiß, was da noch für Greise rumtattern. War auch gut so, denn kaum war er draußen, kam auch schon der Anruf.
Ja?
Er stellte seine Stimme tief. Immerhin war er jetzt Kommissar, das sollte man auch hören.
Hauptkommissar Müller?
Am anderen Ende war eine weibliche Stimme. Klang, als würde sie eventuell geil aussehen. Und sie hatte ihn gleich zum Hauptkommissar befördert. Vielleicht sollte er sie nach dem Game mal zu einem Café einladen. Oder sie ihn.
Höchstpersönlich, was liegt an?
Die weibliche Stimme in der Leitung stutzte kurz. Hatte bestimmt nicht damit gerechnet, dass er gleich so voll in der Rolle sein würde.
Wir haben ein Amtshilfegesuch vom Dezernat 5 aus Walderstadt. Tötungsdelikt im Staatsforst. Können Sie übernehmen?
Wie redete die denn? Konnte man noch heiß aussehen, wenn man solche Wörter benutzte? Egal, das war jedenfalls sein Stichwort. Glaubte er zumindest.
Bin schon so gut wie auf dem Weg.
Er legte auf. Doch kaum hatte er den Finger vom Display genommen, durchfuhr ihn ein Schock. Mist.
Hätte er nicht besser irgendwas mit Alpha Charlie Zulu sagen müssen? Das machten die Bullen doch so.
Aber andererseits, es war sein erstes Mal, dass er bei sowas mitmachte. Da musste man nicht perfekt sein, das würde die Kleine vom Telefon schon einsehen. Er griff sich in den Schritt und ruckte die Hose zurecht. Dann war da aber noch die Sache mit dem Einsatzort. Seine Kumpels hatten gesagt, das Game würde hier irgendwo in der Stadt ablaufen. Nun hieß es im Nachbarort und nicht drin, sondern draußen im Wald. Wieso war das alles anders? Ob er die Kleine nochmal anrufen und nachfragen sollte? Er schüttelte den Kopf. Nee, dann wird sie am Ende noch denken, er hätte nicht alles im Griff. Außerdem, vielleicht war das ja ein Upgrade. Weil er der tausendste Kunde war oder so. Gleicher Preis, mehr Action. Klar, das musste es sein. Und ob er die Sache im Griff hatte, wenn sie sich plötzlich eine Nummer größer herausstellte, aber sicher doch. Ruft er sich eben einfach ein Uber, das ihn nach Walderstadt bringt. Seine Kumpels haben gesagt, sie würden alles bezahlen. Braucht er also nicht zu knausern. Er rief die App des Fahrservices auf. Das würde so ein krass geiler Tag werden.
Oh, ihr haut ja mächtig rein.
Staunend drehte sich Bill auf dem Wanderparkplatz, der vollgestellt war mit Einsatzfahrzeugen, Mannschaftstransportern der Bereitschaftspolizei und Gerätewagen der Spurensicherung im Kreis. Ein Moment war er sogar versucht, die Kapuze von seinem Hoodie abzunehmen, als eine junge Polizistin in Uniform auf ihn zutrat.
Oberwachtmeisterin Sandra Kowitzki, sind Sie Hauptkommissar Miller?
Bill interpretierte die Art, wie ihr Blick vom Kopf in der Kapuze über den gammeligen Hoodie mit den Brandflecken von ein paar herabgefallenen Tüten zu den quietschbunten Schucks und wieder zurück in sein breit grinsendes Gesicht wanderte, als unverhohlene Bewunderung seines Outfits und seiner Person. »Die wäre auch nicht übel«, entschied er. Aber vorher war die Kleine vom Telefon dran.
»Da bin ich, in voller Größe.«
Er machte eine kreisende Bewegung mit dem Becken. Sie zog die Augenbrauen hoch. »Message angekommen«, registrierte er zufrieden.
»Tatsächlich?«
entfuhr es ihr.
»Ich meine, Sie sehen so jung aus.«
»Ja, was?«
Er steckte sich ein Kaugummi in den Mund und hielt ihr die Packung hin. Sie schüttelte den Kopf und wich unwillkürlich einen halben Schritt zurück.
»Gute Gene eben. Wo ist die Leiche?«
»Ein kleines Stück in den Wald hinein.«
Oberwachtmeister Kowitzki wies in Richtung eines schmalen Pfades und ging voran.
»Bei uns im Kommissariat grassiert momentan die Grippe«,
erklärte sie.
»Daher haben wir um Amtshilfe gebeten. Wir sind froh, dass Sie zur Unterstützung gekommen sind.«
»Das glaube ich gern.«
Im Gehen formte Bill die Rundung ihres Pos nach. Wenn der Weg noch weit war, würde sie sich glatt an der Telefonistin vorbeischieben. Doch keine Minute später erreichten sie eine Lichtung, auf der es von Menschen wimmelte. Donnerwetter! Er hat erwartet, dass nicht mal ein halbes Dutzend Leute bei dem Game mitmachen würden, aber das hier war ja eine richtige Massenveranstaltung. Ob die alle dafür bezahlten, dass sie als Streifenbulle oder als einer von diesen Typen in dem weißen Maler-Overall mitspielen durften? Ein paar von denen mussten aber zur Stammmannschaft gehören, damit das ganze Theater in den vorbereiteten Bahnen lief. War jedoch völlig vain, wer hier wer war. Er war jedenfalls der Kommissar und hatte damit die Hauptrolle. Und je eher er das klarstellte, desto besser.
»Alle mal herhören«,
rief er so laut, dass Oberwachtmeister Kowitzki, die noch direkt vor ihm stand, zusammenzuckte. Dutzende Augen drehten sich zu ihm. Bill steckte die Hände in die Hoodie-Tasche. Das lief ja prima. »So sollte es immer sein, wenn ich irgendwo hinkomme. Sollte ich vielleicht doch ein Bulle werden?«
»Ich bin Kommissar, Hauptkommissar Müller.«
An dieser Stelle unterbrach er sich kurz, weil er kichern musste.
»Und ich übernehme das alles jetzt hier.«
Die Augen starrten ihn ungläubig an und wanderten dann zu Kowitzki, die nur langsam mit den Schultern zuckte. »Aha, sie ist in Wahrheit die Regisseurin und hat das Sagen«, dachte Bill. »Dann ist es auch besser, wenn sie immer in meiner Nähe bleibt. Hier war doch gleich ihr Name. Alexandra?«
»Und als erstes ernenne ich Alexandra zu meiner Assistentin bei diesem Fall.
Ich heiße Sandra«,
beschwerte sich Kowitzki.
»Wie auch immer«,
Bill machte eine Kaugummiblase.
»Dann also auf zur Leiche.«
»Herr Hauptkommissar?«
Einer der Typen im Malerkostüm trat ihm in den Weg. Er hielt ihm zwei Plastikbeutel mit Gummiband entgegen, ein paar blaue Latexhandschuhe sowie eine Gesichtsmaske.
»Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Spurensicherung. Die hier müssen Sie überziehen.«
Bill schaute ihn fragend an. Was er mit den Handschuhen machen sollte, war ihm klar, und die Maske kannte er noch von der letzten Pandemie. Aber wozu waren diese hässlichen Duschhauben gut? Der Mann von der Spurensicherung interpretierte seinen Blicken offenbar richtig.
»Über die Schuhe«, sagte er und runzelte unter seinem Papier-Overall die Stirn.
»Ah, wegen der Schacks«,
grinste Bill dankbar.
»Ja, Mann, die guten Teile sind teuer. Die sollte ich besser nicht einsauen.«
Er nahm die Schutzausrüstung entgegen und, wie um das Gleichgewicht zu halten, stützte er sich beim Überziehen mit einer Hand auf der Schulter von Oberwachtmeister Kowitzki ab.
»Nicht so stürmisch«,
beschwerte er sich mit einem anzüglichen Grinsen, als sie seine Hand energisch beiseite wischte und er dadurch beinahe wirklich aus der Balance geraten und gegen sie gefallen wäre.
Männlich, etwa Mitte 20, am Hinterschädel deutliche Spuren von stumpfer Gewaltanwendung, Todeszeitpunkt vor ungefähr 3 Stunden.
Ratterte Kowitzki die Informationen herunter.
Keine Blutspuren am Fundort, daher vermutlich nicht hier ermordet. Wurde von einem älteren Ehepaar gefunden, das seine Katze im Wald spazieren geführt hat.
Seine Katze?
Ja, sowas gibt's.
Bill kniete sich neben der Leiche nieder. Sie lag mit dem Gesicht zum Boden, sodass die Wunde am Hinterkopf offensichtbar war.
Alle Achtung!
Bill stieß einen anerkennenden Pfiff aus.
Das habt ihr aber sauber hingekriegt. Sieht richtig gruselig aus. Was soll denn das Weiße hier sein?
Hirnmasse. Und die Splitter sind Fragmente vom Schädelknochen.
Nice. Darf ich mir davon ein bisschen mitnehmen?
Finden Sie das witzig?
Na, nun mal nicht so verklemmt, Alexandra. Man wird doch noch mal fragen dürfen.
Oberwachtmeister Kowitzki, ja? Und wenn wir jetzt weitermachen könnten?
Ah, klar doch.
Bill richtete sich wieder auf. Er zog sein Ultrafon aus der Tasche und machte rasch ein paar Selfies von sich mit der Leiche im Hintergrund.
Sie, die Bilder stellen Sie aber doch nicht etwa ins Netz, oder?
Kowitzki sah ihn an, als wolle sie ihm das Smartphone entreißen.
Aber wo senken Sie denn hin?
Bill zwinkerte ihr schelmisch zu.
Waren Sie auch mit drauf?
Ich kann mich bremsen.
Dann sagen Sie mir doch, wer den Mann hier getötet hat.
Das herauszufinden ist Ihr Job, nicht meiner.
Ach, stimmt ja.
Bill steckte sein Handy weg und schaute nachdenklich auf die Leiche herab.
Das letzte Mal, dass mich jemand umbringen wollte, war das mein Nachbar. Den alten Nörgler hat meine Musik gestört. Dabei sollte ein alter Sack wie der doch um diese Zeit echt schon schlafen, statt an andere Leute Wohnungstür zu hämmern.
Kowitzki murmelte etwas, das klang wie:
Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal.
Sagte aber nichts.
Also ich schätze mal, hier war's genauso.
Bill versuchte ihr wohlwollend auf den Rücken zu klopfen, doch sie wich seine Hand aus.
Der Nachbar hat ihm eine übergezogen. Mit seinem eigenen Ghetto-Blaster. Dann hat er sich die Wagenschlüssel von seinem Opfer geschnappt und ist in dessen eigenem Auto in den Wald gefahren. Hat schon jemand gecheckt, ob der Nachbar ein Alibi hat?
Nein, Sie.
Kowitzki zog die Augenbrauen zusammen.
Sie stellen diese haarsträubende Theorie auf, nur weil sich jemand mal über Ihre nächtliche Ruhestörung beschwert hat?
Genial, was?
Bill betrachtete eingehend seine Fingernägel. Diese Geste hatte er in einem Film gesehen und lange darauf gewartet, sie eines Tages anwenden zu können.
Ich weiß, wie solche Typen ticken. Glauben Sie mir und meinem Instinkt, genau so war's.
Kowitzki schnaubte verächtlich. Sie macht sich Sorgen, ob ihr Team schnell genug ist, um alles rechtzeitig vorzubereiten, wenn wir hinfahren und den Nachbarn verhaften, dachte er. Aber die sollen sich ruhig ordentlich anstrengen für das Geld. Sind anscheinend echte Profis, so wie sie die Leiche hingeschminkt haben. Mit einem wohligen Schauer betrachtete er wieder das Loch im Schädel. Hirnmasse und Knochensplitter. Wie die das wohl nachgemacht haben? Während der Fahrt zur Wohnung des Opfers musste Kowitzki Bill ein gutes Dutzend Mal erklären, dass sie das Blaulicht nicht benutzen durften, wenn sie nicht in einem dringenden Einsatz unterwegs waren. Noch öfter musste sie seine Hand von ihrem Knie schieben, bis sie schließlich mit dem Daumen einen Nervendruckpunkt auf seinem Handrücken malträtierte und er sich die restliche Fahrt über den schmerzenden Finger rieb.
»Wir sind da«,
verkündete sie erleichtert, als sie am Ende einer Sackgasse vor einem Doppelhaus hielten. Bill stieg nicht ganz so enthusiastisch aus dem Auto, wie er hineingeklettert war. Er hatte durchaus bemerkt, dass seine Avances nicht die gewünschte Reaktion hervorgerufen hatten. Dabei hatte er darauf spekuliert, dass diese Alexandra als verantwortliche Regisseurin für das Game die Chance nutzen würde, mit ihm in einen verschwiegenen Waldweg zu fahren, und sei es nur, um ihrem Team Zeit für die Vorbereitung der nächsten Szene zu verschaffen. Doch offensichtlich hielt sie ihre Leute für so gut, dass sie lieber volles Risiko ging, als mit ihm ins Unterholz. Na gut, dann würde er ihr eben zeigen, dass er mindestens genauso viel drauf hatte. Er schlug die Wagentür zu und schlenderte betont unauffällig zu dem Auto, das vor ihrem Einsatzwagen stand. Ein kurzes Rucken am Kofferraum brachte nichts. Auch die Türen waren allesamt verschlossen.
»Was machen Sie denn da?«
fragte Kowitzki hörbar genervt.
»Seien Sie still und lernen Sie«,
antwortete Bill kurz angebunden, während er an der Motorhaube rüttelte.
»Aber Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht im Kindergarten vermisst werden?«
Bill würdigte die Frage keine Reaktion. Stattdessen nahm er sein Kaugummi aus dem Mund und presste es gegen einen der Reifen.
Und wozu ist das gut?
Ich nehme das Profil, um es mit den Abdrücken im Wald zu vergleichen.
Aber das ist Aufgabe der Spusi. Die haben dafür bessere Ausrüstung als ein Kaugummi.
Ach ja?
Bill zog das Kaugummi wieder ab und betrachtete es eingehend. Der Abdruck sah aus wie bei jedem Autoreifen. Und obendrein hatte er vergessen, im Wald ein Vergleichsprofil zu sichern. Schade um das gute Kaugummi.
Und was machen wir nun?
Ich dachte, Sie sind hier der Boss.
Der spöttische Unterton war selbst für Bill nicht zu überhören.
Wollten Sie nicht den Nachbarn befragen, ob er kürzlich jemanden umgebracht hat?
Ja, wenn ich das wollte, dann machen wir das doch.
Er überlegte, ob er mit einem lässigen Sprung über das Tor des Vorgartens setzen sollte, ließ es aber vorsichtshalber bleiben. Turnen und Springen waren in der Schule nicht gerade seine Stärken gewesen. Darum öffnete er ganz auf traditionelle Weise das Tor und ging zur Tür. Statt einfach zu klingeln, drückte er jedoch sein Kaugummi auf den Knopf, sodass es drinnen ein andauerndes Gongen gab.
»Haben Sie noch alle?«
Kowitzki verlor offensichtlich den allerletzten Rest Geduld mit ihrem Kollegen von der Kripo. Angeekelt polte sie das Kaugummi mit ihrem Autoschlüssel von der Klingel.
»Auf diese Weise macht jeder auf«,
verkündete Bill stolz. Tatsächlich öffnete sich gleich darauf die Tür und ein rotgesichtiger Mann starrte sie wütend an. Als er jedoch die Uniform von Oberwachtmeister Kowitzki erblickte, wich innerhalb einer Sekunde alle Farbe aus seinem Gesicht. Im nächsten Augenblick fasste er einen verzweifelten Entschluss, rempelte Bill unsanft zur Seite und setzte mit erstaunlich großen Sprüngen an Kowitzki vorbei zum Gartentor und auf sein Auto zu. Die Polizistin brauchte nur einen Wimpernschlag, um die Situation zu erfassen und lief ihm nach. Obwohl der Mann deutlich größer und schwerer war als sie, holte sie ihn ein, bevor er bei seinem Auto angekommen war, und presste ihn mit dem ganzen unterdrückten Ärger, der sich in ihr angestaut hatte, seit sie mit diesem Aushilfskommissar aus der Nachbarstadt zusammenarbeiten musste, auf die Motorhaube.
»Bravo«,
gratulierte Bill, während er gemächlich hinter den beiden hertrottete.
»Aber der wäre sowieso nicht weit gekommen.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
zischte Kowitzki und fingerte nach ihren Handschellen.
»Haben Sie etwa Ihre Autoschlüssel dabei, wenn es an Ihrer Tür Sturm läutet und Sie dem Störenfried eine aufs Maul geben wollen?«
»Ach, verflucht«,
stöhnte der Mann. Er warf Bill einen vernichtenden Blick zu, als Kowitzki ihn auf den Rücksitz des Einsatzwagens bugsierte.
»Und wann haben Sie gemerkt, dass dieser Valentin Müller alias Bill gar kein echter Polizist war?«
Oberkommissar Leutenberger bildete mit den Fingern eine Raute. Er hatte vergessen, wo er sich diese Geste abgeguckt hatte, aber sie kam ihm ausgesprochen intellektuell vor.
»Komisch war er mir vom ersten Augenblick an vorgekommen«,
berichtete Kowitzki. Bei dem Gedanken an das, was einen Tag zuvor geschehen war, konnte sie sich ein Stirnrunzel nicht verkneifen. Wie gut, dass heute die ersten wirklichen Kollegen mit der Grippe durch waren und wieder Dienst schieben konnten.
Sicher war ich mir aber erst, als wir mit dem Verdächtigen auf dem Revier angekommen sind und dieser Bill mich fragte, ob wir denn für das Game eine ganze Polizeistation gemietet hätten.
Was für ein Game?
Naja, das war ja der eigentliche Grund, warum er sich die ganze Zeit als Kommissar ausgegeben hat. Er dachte, es sei alles nur eine Art Theater und wir alle Schauspieler. So eine Art Rollenspiel. Das hatten ihm seine Freunde zum Geburtstag geschenkt.
Aber dieser Mordfall war doch alles andere als ein Spiel.
Da hätte er auch gar nicht dabei sein sollen. Sein Geschenk lief inzwischen ohne ihn im Nachbarort ab. Aber er hatte kurz vorher einen versehentlichen Zusammenstoß mit dem richtigen Hauptkommissar Müller, bei dem die beiden ihre Handys vertauscht haben. Und so nahm er den falschen Auftrag entgegen.
Und hat durch Zufall auf Anhieb richtig geraten und den Fall gelöst?
Kowitzki lachte.
Ja, das ist der eigentliche Witz an der ganzen Sache. Der Mord ist tatsächlich bis ins Detail so abgelaufen, wie dieser Bill erzählt hat. Der Nachbar war wirklich der Mörder und hat das Opfer mit dessen eigenem Bluetooth-Lautsprecher erschlagen. Wir haben ein ausführliches Geständnis.
Aber das war nur geraten von dem falschen Kommissar.
Von vorn bis hinten. Wenn Sie mich fragen, war das erste Mal, dass er überhaupt irgendwo richtig gelegen hat.
Und dann haben Sie ihn angezeigt wegen Amtsanmaßung? Immerhin hat er sich als Kommissar ausgegeben.
Nein, davon haben wir abgesehen, weil es ja offensichtlich kein Vorsatz war, sondern alles eine Verwechslung.
Er kommt also ungestraft davon.
Oberwachtmeister Kowitzki grinste.
Das würde ich nicht unbedingt sagen.
Wie meinen Sie das?
Nun ja, der Gute schien ja hormonell mächtig unter Druck zu stehen. Und da er bei mir nicht landen konnte, hat er sich sofort ein anderes Ziel seiner Begierde gesucht.
So? Und wen?
Marthe aus der Telefonzentrale, die ihn angerufen und zum Tatort bestellt hat.
Marthe? Ist das nicht die mit diesem komischen Hobby?
Genau die. Die Schlammcatcherin. Sie hat auch spontan zugesagt, als er sie angerufen und nach einem Date gefragt hat.
Und warum lachen Sie bei dem Gedanken?
Weil Martha die Bedingung gestellt hat, dass sie den Ort und die Zeit des Treffens festlegen darf. Und sie hat ihm ihren nächsten Trainingstermin genannt.
Oh, das dürfte ein weiteres einmaliges Erlebnis für den jungen Mann werden.
Wenn er mal nur gut auf seine wertvollen Schacks Acht gibt.
Das war Mord to go von Olaf Fritsche. Mehr tödliche Geschichten unter mordtogo.de und überall, wo es Podcasts gibt.